Bevor es gleich losgeht mit Backstage Folge 193, möchte ich euch gern auf ein neues kleines Projekt von mir aufmerksam machen. Ich habe vor kurzem einen weiteren Podcast gestartet. Der heißt Schwuppdiwuppdi Leni und ist ein bisschen wie ein Tagebuch, nur eben als Podcast. Jede Woche erscheint eine neue Folge. Ich erzähle, was ich so erlebt habe, was mich bewegt und beschäftigt. Inhaltlich geht es um meine Arbeit als Schauspielerin, meinen Alltag mit Mann und Meerschweinchen und meine große Leidenschaft, Videospiele. Und noch so einiges mehr. In der neuesten Folge erzähle ich von meinem ersten Podstock, also dem Podcast-Festival, das Ende September 2025 in Niedersachsen stattfand und auf dem ich einiges erlebt und gesehen habe. Ich freue mich, wenn ihr mal reinhört. Den Link zum Blog und zum RSS-Feed findet ihr hier in den Shownotes. Jetzt geht's los mit Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Chris Gall aus Vaterstetten bei München. Chris ist Pianist und Komponist. Er versucht, Genregrenzen bewusst zu ignorieren oder verschiedene Musikstile zu kombinieren. So erinnert sein Akustiktrio Prepared an elektronische Musik, während er als Mitglied von Cuatro Nuevo im Bereich Jazz und Weltmusik tätig ist. Chris hat außerdem einen Master in Filmkomposition gemacht und den Soundtrack für den Kinofilm Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen komponiert. Im Backstage-Podcast erzählt Chris von seinen Konzertreisen, die ihm unter anderem nach Indien und China führen, wie er eher ungeplant zu seinem Beruf gekommen ist und wie er ganz in die Musik eintaucht. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Freue mich sehr, dich kennenzulernen.
Ja, ich freue mich auch.
Wann hast du denn angefangen, Klavier zu spielen? Ging das schon bei dir im Kindesalter los?
Ja, tatsächlich, ganz klassisch, ganz früh. Ich 5 oder 6 Jahre war ich, glaube ich, als ich angefangen habe.
Mit Klavierunterricht dann auch gleich?
Genau, richtig Klavier. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass, ja, das war, man fängt halt an, weil irgendwas macht man. Man spielt Fußball, man spielt, wenn man im Umfeld ist, auch ein Klavier oder ein anderes Musikinstrument. Hm. Und ich habe das einfach so gemacht, ohne mir viel dabei zu denken. Das ist tatsächlich so, dass ich die ersten Jahre, habe ich einfach Klavier gespielt. Ich war auch geübt, relativ konstant zumindest, dass es dann mehr geworden ist oder ich gemerkt habe, dass es mir auch sehr wichtig ist oder was für mich besonders bedeutet. Das kam erst sehr viel später, viele Jahre später.
Also es blieb eher mal so ein Hobby eine Zeit lang.
Ja.
Ah ja.
Also ganz, ganz unbedingt. Ich meine, als Kind, man macht halt, was man macht oder was einem auch gesagt wird. Mein Zähneputzen macht ja auch nicht Spaß und man macht es irgendwie. Oder die Eltern versuchen, das einem so beizubringen, dass man es einfach macht, egal was, auch wenn man keine Lust hat. Und so ein bisschen ist es auch mit Musikunterricht. Natürlich, wenn es einem gar keinen Spaß macht, aber dieses tägliche Üben, dass man einfach in den ersten Jahren sagt, mach mal einfach 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie alt man ist, und dann wird es immer ein bisschen mehr. Aber das macht man eigentlich, ja, um einfach diese Automatismen so sich anzugewöhnen.
Ja. Ja. Hast du auch schon komponiert als Kind?
Nein, gar nicht.
Nicht? Nein. Das kam auch erst später?
Das kam erst ganz spät. Ich habe auch eigentlich Klassik gelernt, bis ich 15 war, habe ich nur Klassikunterricht gehabt und da war das auch gar kein Thema, ja, oder gab es gar keine Notwendigkeit. Da gibt es ja genug Literatur und mit der ist man dann auch beschäftigt genug.
Wann gab es dann den Moment, wo du gesagt hast, das möchtest du beruflich machen?
Das kam tatsächlich erst gegen Ende meines Studiums, wenn nicht sogar nach meinem Studium erst. Also ich habe Musik studiert oder Klavier studiert und selbst das war für mich so ein bisschen, jetzt mache ich es, ist eine tolle Zeit. Ich meine, andere machen Gap Year oder ein Auslandsjahr und ich wollte halt Musik studieren und dann wurden aus einem Jahr noch 2 Jahre und es wurde immer länger. Und ich dachte mir immer, wenn ich fertig bin, mache ich danach was Vernünftiges.
Was Richtiges.
Was Richtiges natürlich. Ja, dazu kam es dann nicht mehr. Ich habe einfach weitergemacht und habe dann auch halt einfach mich so natürlich mich vernetzt oder Kontakte knüpfen können und dann kamen halt Auftritte, die ersten. Engagements und dann ist man damit so beschäftigt und bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, es war dann wirklich vielleicht eher so Ende 20, dass ich gesagt habe, okay, dann ist es wohl das, was ich jetzt mache.
Ist ja witzig, du bist da also mehr so reingerutscht eigentlich.
Ja, also ich meine, ich super ehrgeizig und so war ich dann schon immer, ja, wie ich das gemacht habe, auch während der Schulzeit, dann habe ich mich schon natürlich, ja, irgendwann gab es einen Punkt, wo ich eigentlich nur üben wollte und nichts anderes mehr machen wollte. Also diese Motivation hatte ich schon, einfach da mich zu entwickeln. Aber zu sagen, dass ich damit jetzt mein Leben verbringe, das kann ich jetzt auch sagen, denn das tut man dann auch, weil jetzt habe ich dann schon ein paar Jahre hinter mir.
Ja.
Aber diese Vorstellung hatte ich nie. Und vielleicht hatte ich auch nicht den Mut, mir das vorzustellen. Ich hatte auch keine Kontakte, also ich kannte auch eigentlich keine Leute, die das gemacht haben, so beruflich. Insofern bin ich da vielleicht tatsächlich dann reingeschlittert. Ja. Ich wüsste auch nicht, ob ich viele Sachen anders oder besser oder nicht so gut gemacht hätte, wenn es ein Plan gewesen wäre. Also wenn jetzt mich auch junge Leute manchmal ansprechen, wo sie studieren können oder ob und wie. Oder dann auch nochmal die Eltern anrufen und fragen, kann man davon leben und wie ist das? Dann sage ich immer gern, naja, wenn man so denkt, ist es schon eigentlich nicht ganz richtig. Die Frage müsste eher lauten, kann ich mir das vorstellen, das nicht zu machen? oder will ich es unbedingt? Mhm. Also wenn man es unbedingt will, warum soll man sich dann quälen mit was anderem? Wenn man es unbedingt will, findet man irgendwie einen Weg mit Sicherheit. Und nur dann macht es auch wirklich Sinn, weil ein normaler Beruf ist es schlichtweg nicht. Also es ist irgendwie kein Beruf. Klar, man muss davon leben und Geld verdienen auch. Man macht Sachen, die wahnsinnig viel Spaß machen. Im Laufe der Jahre auch Sachen, die wenig Spaß machen. Aber man muss es wirklich absolut wollen.
Du bist ja beim Jazz zu Hause. Warum Jazz? Was ist das für eine Musikrichtung? Was macht die mit dir?
Also wie ich gesagt habe, ich habe ja Klassik gelernt eigentlich, bis ich so 15 war. Und dann habe ich in der Schulband zum ersten Mal Jazz kennengelernt. Und allein dieses Gefühl, mit anderen zusammenzuspielen oder auch diese Freiheit, dieses Abenteuer der Improvisation, wenn man jahrelang intensiv Noten gelesen, gelernt und Fingersätze geübt hat, dann war das für mich wirklich total abenteuerlich, einfach total aufregend dann, sich mit Improvisation zu beschäftigen und einfach einen ganz anderen Spielgeist zu haben. Und das hat mich dann einfach mehr und mehr fasziniert. Und dann habe ich das bisschen so gleichzeitig gemacht noch eine Weile. Und bis ich dann gemerkt habe, nee, das macht bei mir jetzt oder für mich speziell jetzt keinen Sinn, dann habe ich ja wirklich nur noch dann Jazz gespielt und geübt und auch gehört, weil es mir so gut gefallen hat, habe ich natürlich auch nur noch die Musik gehört.
Ich hatte schon ein paar Mal Jazzmusiker bei mir im Podcast zu Gast und wir haben auch schon häufiger mal über das Image von Jazz gesprochen und dass es da auch den Wunsch gibt, das ein bisschen zu entstauben, weil Jazz häufig so dieses Image hat, man müsste das verstehen, man müsste dafür studiert haben, das können nur Leute hören und auch machen, die das irgendwie begreifen können, die das verstehen, die das System dahinter auch kennen und so. Und dass ja aber Jazz eigentlich eine Musikrichtung ist, die sehr viel mit Gefühl zu tun hat. Wie ist da deine Erfahrung so?
Also ich glaube, seit ich über Jazz rede oder denke, höre ich dasselbe schon, dass man es irgendwie entstauben muss. Und also das war wahrscheinlich schon immer so. Es hat natürlich es ist natürlich null Mainstream, es ist auch nicht radiotauglich. Von dem her auch für viele einfach sehr ungewohnt zu hören. Und alles, was ungewohnt ist, braucht ein bisschen Anstrengung. Also man muss sich dem dann schon beim Anhören hingeben. Dasselbe wie in der klassischen Musik. Es gibt Stücke, die kann man im Hintergrund hören, aber anspruchsvolle Klassik geht einfach nicht im Hintergrund. Nicht mal zum Dinner geht's. Also kann man eine Mozart-Sonate laufen lassen, aber kein Tschaikowski. Da irgendwie ist einfach zu unruhig. Also das funktioniert nur, wenn man zuhört. Das ist vielleicht so ein Missverständnis. Ja, man muss zuhören, aufmerksam sein. Darum funktioniert es live auch gut, auch für viele, die vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte haben. Weil wenn man live jemanden sieht und zuschaut, die Leute, die Musiker beobachtet, hat man natürlich automatisch die Aufmerksamkeit, die man braucht.
Ja,
die stimmt. Die hat man zu Hause im Wohnzimmer nicht unbedingt, weil da kann man auch leicht aus dem Fenster schauen, einen Staubflunsel sehen und ist schon wieder so abgelenkt, dass man dann die Musik gar nicht mehr so wahrnimmt, wie man es eigentlich müsste.
Ja, man hat ja aber auch noch die zweite Ebene da drin, dass man ja dann auch wirklich wahrnimmt, wie die Musik jetzt gerade entsteht, direkt vor mir, ne, im selben Raum.
Genau.
Statt wenn man eine Vinyl auflegt, dann hat man ja nur die Akustik.
Genau. Dennoch glaube ich, ist es schon natürlich ein anderer Sound, der vor allem halt für viele ungewohnt ist, weil es eben nicht Mainstream ist. Ich kenne allerdings auch viele Freunde, die hören Musik, hören Jazz wirklich ohne was zu verstehen, weil man muss es nicht verstehen, man muss einfach den Sound mögen. Und das dann, egal auch, ob es abstrakt ist oder gefällig innerhalb des Genres, wenn man den Sound mag, dann kann es auch pure Avantgarde sein. Auch wenn es sehr in Anführungsstrichen intellektuelle Richtungen auch gibt im Jazz, glaube ich dennoch, dass man sie nicht verstehen muss, die Musik. Die Leute haben dann oft wenig Mut zu beurteilen, ist jetzt gut oder nicht, weil sie sagen, ich habe keine Ahnung. Und es gibt natürlich auch viel Jazz, der ist sehr, sehr anspruchsvoll, sehr virtuos, sehr intellektuell, aber nicht gut. Und dann steht man als Hörer oftmals wirklich blöd da, weil man wirklich gar keine Ahnung hat.
Da fühlt man sich auch so
Ist das so?
zurückgelassen, ne, als
Ja,
Zuhörer.
man ist ein bisschen hilflos, weil so, man kann sich gar nicht sagen, ist es das jetzt, irgendwie rentiert sich das jetzt, um mich voll drauf einzulassen oder bin ich in der Einbahnstraße? Und es gibt natürlich auch einfache Formen, die nicht intellektuell sind und also ich sage mal, einen einfachen Blues kann auch einfach so toll klingen. Nicht intellektuell und muss überhaupt nicht virtuos sein. Es kann aber eine unfassbar tolle und einzigartige Stimmung erzeugen.
Auf deiner Webseite stand, dass du die Grenzen des Jazz erweiterst. Was bedeutet das?
Naja, ich versuche immer die Genres ja einfach ein bisschen entweder beiseite zu schieben, zu ignorieren oder sie bewusst vielleicht auch zu kombinieren. Also wenn ich zum Beispiel habe ich bei einem meiner ersten Trio-Alben einen Sänger dabei gehabt, Ennick aus München, der einfach ein Rocksänger war, ein Indie-Sänger und kein Jazz-Crooner und auch noch nie was mit Jazz vorher gemacht hat. Und das war für uns beide unfassbar spannend, weil wir hatten komplett anderen Background und hatten dann aber zusammen versucht, was zu kreieren und hatten zwei Alben gemacht und wirklich viel Live-Konzerte damals gespielt. Es war eine super tolle Zeit für uns beide und da haben wir wirklich die Genres sozusagen einfach beiseite gelegt oder der eine holt was aus dem anderen Genre für seine Musik und andersrum. Es ist sehr, sehr bereichernd. Es hat auch was mit Zeitgeist zu tun. Mein Jazz ist einfach so ein Format, das wurde halt irgendwann mal definiert, was vielleicht Jazz ist. Aber es muss ja nicht dabei bleiben. Jazz bedient sich immer am Zeitgeist. Also in den 70er Jahren kam Funk in Jazz, auch zum Beispiel. In den 80er Jahren kamen Pop-Einflüsse und Rock-Einflüsse in die Jazzmusik. Und dann in den Nuller Jahren war Drum and Bass einfach der geile Sound schlechthin im Mainstream. Und dann haben natürlich Musiker auch diesen Sound mit aufgenommen. Und so, also Jazz ist immer optimalerweise nah am Zeitgeist. Und da ist es natürlich toll, sich in anderen Genres auch inspirieren zu lassen.
Wie hast du denn Cuatro Nuevo kennengelernt? Weil du bist mit denen ja richtig viel unterwegs. Du warst jetzt gerade erst in China. Als ich das erste Mal mit dir Kontakt aufgenommen habe, hattest du gemeint,
Genau.
ich melde mich demnächst, ich bin noch in China. Ups, ja.
Genau. Genau.
Genau, wie kam denn das zusammen?
Wir kennen uns eigentlich schon sehr lange, weil Quattro Nuevo kommt eigentlich ursprünglich auch aus dem Rosenheimer Raum oder zumindest zwei Musiker von Quattro Nuevo. Gründungsmitglieder waren in Rosenheim in der Schule und die hatten damals schon eine Schulband, wie ich angefangen habe. Und da haben wir uns so, wir haben nie zusammen gespielt damals, aber wir haben uns so immer verfolgt und haben eigentlich immer gewusst, was wir so jeweils machen. Und dann kam es tatsächlich erst so seit 10 Jahren spiel ich mit. Irgendwann haben wir es dann mal geschafft und hat dann ja so gut funktioniert für uns alle, dass wir heute noch spielen, ja. Und ja, nicht wenig.
Ja, und ihr viel auf Reisen seid vor allem, ne? Also wenn man so guckt, wo ihr überall auftretet, ist es ja auch viel international.
Ja, auch, ja. Also dieses Jahr waren wir in Indien auf eine Einladung für zwei Konzerte und jetzt eben gerade erst vor 3 Wochen war das noch in China für
Wow.
eine Woche.
Ja.
Super, super spannend, weil es immer wieder so, naja, einfach toll ist. Als Musiker hat man oft die Chance, dann tatsächlich die Leute kennenzulernen oder anders kennenzulernen, als wenn man als Tourist in Land reist. Und das genieße ich dann schon sehr.
Gehst du gerne auf Reisen? Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Also machst du das gerne mit den, ja, auch gerade mit für die Musik in andere Länder zu reisen?
Ja, tatsächlich, weil es einfach meistens inspirierend ist und einfach spannend, die Leute kennenzulernen. Das ist natürlich unfassbar anstrengend manchmal. Also jetzt eben die letzte China-Reise war schon sehr intensiv, weil allein der Hinflug ist einfach eine ganz schöne Strecke. Und dann sind wir angekommen und mussten eigentlich gleich, haben ein paar Stunden Pause gehabt und mussten dann gleich weiterfliegen und jeden Tag innerhalb Chinas, jeden Tag auch fliegen. Und dann waren wir eigentlich nur unterwegs, aber man wird tatsächlich belohnt durch die Kontakte, die man dort dann einfach erfahren kann.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, hast du irgendein Management im Hintergrund? Also wie viel machst du alleine auch von so Akquisekram oder auch Social Media oder so? Hast du da irgendein Team hinter dir?
Nein, also sagen wir mal so, ich habe verschiedene Projekte wie Quattro Nuevo, da bin ich ja als Bandmitglied nicht in der Verantwortung und die beispielsweise haben ein Booking und Management. Natürlich arbeitet da jeder auch mit. Also da gibt es auch immer viel zu tun dann in der Organisation natürlich. Aber für meine Projekte bin ich eigentlich ja selbstverantwortlich, sowohl was Akquise betrifft, habe da auch schon auch Hilfe von Bookern und Bookerinnen, die ja mir da helfen. Aber letztlich bin ich da schon,
Machst du viel selbst auch,
ja, bin halt selbstständig, genau. Dann manchmal wird man ja auch eingeladen und angesprochen, dann ist es relativ einfach. Manchmal muss man die Akquise für viele Projekte macht man die dann alleine oder das Promomaterial. Letztlich ist man dann schon so ein bisschen eine One-Man-Show, weil, sagen wir mal, für alle Gewerke, also sei es jetzt Layout für Flyer oder Homepage, man braucht in vielen Dingen Hilfe, aber man kann auch nicht sich alles machen lassen, weil es einfach zu teuer ist. Also da ist man dann doch keine große Firma, die für alles eine eigene Abteilung hat. Man macht alles so gut, wie es geht selbst und hat auch was Schönes. Also was ich immer auch sehr intensiv dabei bin, ist die Audioproduktion als Ganzes. Weil wenn ich dann die Aufnahmen habe, ja, wie ich dann die Versionen bearbeite oder kombiniere oder so oder feintune, da arbeite ich zwar oft mit dem Toningenieur zusammen, aber ich bin da einfach gern dabei und habe auch dann gern die Kompetenz, um wirklich dann auch gut entweder manche Arbeitsschritte alleine zu machen oder auch wirklich gut kommunizieren und zusammenarbeiten zu können mit in dem Fall Toningenieuren, ja.
Also auch viel Arbeit, die so im Hintergrund abläuft.
Es ist mit Sicherheit mehr als das, was man dann eigentlich am Instrument setzt. Ja. Das war das Schöne und Verrückte, wie man jung war und studiert hat. Da gab es ja von früh bis spät nichts anderes außer das Instrument und die Musik. Das ändert sich dann natürlich schlagartig, wenn man dann das zum Beruf, wenn es dann ein Beruf geworden ist, dann kommen halt die ganzen anderen Themen und Verbindlichkeiten dazu. Ja.
Du hast in diesem Jahr zwei Alben rausgebracht. Machst du das häufiger oder ist das jetzt was Besonderes?
Das war jetzt ein Zufall, also es kam schon vor, aber das war jetzt ein Zufall. Ich hatte einfach zwei Projekte, die ich unbedingt, die waren eigentlich dann fertig und ich wollte es unbedingt machen und dann habe ich die eben beide in einem Jahr gehabt.
Lass uns gerne mal über Prepared sprechen. Das ist ja ein Trio. Ist das neu gegründet oder gibt es euch schon länger?
Das ist jetzt eigentlich neu, wenngleich wir haben angefangen kurz vor Corona und dann war das genau die Zeit, in der man keine neuen Projekte irgendwie weitermachen konnte, sodass wir es jetzt danach erst wieder angefangen haben und das ist unser erstes Album. Super spannend für mich, weil ich eigentlich gar nicht so viel Klavier spiele. Das heißt, der Prepared ist unser Bandname. Ich spiele Prepared Piano, also ich dämpf mit den Fingern die Saiten im Flügel und spiele da sehr perkussiv und spiele jetzt gar nicht so richtig pianistisch, virtuos pianistisch eigentlich gar nicht. Auch sehr wenig klassische Improvisation oder Melodik, die ist alles ein bisschen abstrakter. Es ist so ein bisschen ein DJ-Sound, aber mit drei akustischen Instrumenten gespielt.
Es wirkt so ein bisschen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, elektronische Musik. Also es erinnert sehr an
Genau.
elektronisch, ja, genau,
Genau,
ne?
so soll es, so
Das
war
soll
auch
so sein,
tatsächlich die
gut.
Idee. Soll so sein, wie elektronische Musik und auch die Ästhetik, die eben so elektronische Musik, die im Laufe der Zeit oder wo die Spannung natürlich dadurch entsteht, weil im Laufe von Zeitspannen sich Klänge verändern, morphen oder nach links oder rechts, nach oben oder unten schieben. Und genau diese Ästhetik haben wir versucht, mit akustischen Instrumenten umzusetzen. Also Klavier, beziehungsweise ein präpariertes Klavier, Bassklarinette anstatt Bass und Schlagzeug.
Wie kamt ihr auf diese Idee? Habt ihr mal zusammen gejammt und festgestellt, oh, das ist ein geiler Sound?
Ja, tatsächlich.
Ah.
Also manchmal hat man dann eine Idee und wenn man Glück hat, bleibt man hängen und dann arbeitet man irgendwie oder ja, experimentiert und wenn es einem dann nach einer Zeit gut gefällt, dann fragt man halt irgendwann mal Kollegen oder überlegt, ja, wer hätte da auch Lust drauf und dann experimentiert man dann zusammen und da kommt eins zum anderen. Wenn das dann klappt, dann denken sie sich, ja, wen könnte man denn fragen, wo könnte man denn mal auftreten? Und so ist es schon so ein Prozess, ja.
Ich fand das so überraschend, als ich das erste Mal reingehört hatte bei Prepared, weil ich nicht mit diesem elektrischen Sound gerechnet hatte, weil ich hatte davor Quattro Nuevo gehört und dann ein bisschen Jazz von dir und dann war das wieder was in meinen Ohren ganz anderes. Hängt das alles aber irgendwie doch zusammen, diese brasilianische Musik, der Jazz, das Elektro?
Also ich höre ja auch sehr viel unterschiedliche Musik. Insofern kommen da automatisch immer die Ideen, aber ich glaube, wie es zusammenhängt, das bin dann letztlich wahrscheinlich ich selbst als Pianist oder als Künstler. Denn wenn ein anderer Musiker oder Musikerin die Idee hätte, so, ich sage jetzt mal, elektronische Musik akustisch umzusetzen, würde wahrscheinlich was anderes dabei rauskommen. Und so hat jeder eben so seinen Sound oder seine Klangvorstellungen und macht aus dem selben Thema was anderes. Es ist immer schön, wenn man dann das Gefühl hat, das bin jetzt auch ich, auch wenn es komplett unterschiedliche Stile dann sind. Also jetzt das andere Album, was ich gemacht habe, Solo-Klavier, sehr klassisch, oder mit impressionistischen Bearbeitungen von Debussy und Ravel, das ist ja jetzt mal unterschiedlicher, könnte es nicht sein zu Prepared. Aber letztlich bin es auch, versuche ich, dann ich selbst zu sein. Und manchmal ist es auch toll, wenn man so unterschiedliche Sachen macht, weil man dann ja befreit ist im einen und unbefangen im anderen. Man hört dann schon im Laufe des Lebens schon immer wieder, ja, man muss bei einem bleiben und man muss halt einen Sound oder eine Stilrichtung muss man fünf, sechs Alben machen, bis es das Publikum oder ein größeres Publikum auch quasi erkennt und mitbekommt. Ja, den Weg gehe ich jetzt nicht. Ob es falsch ist oder richtig, weiß ich nicht, weil klar, wenn ich was mache und angenommen, ein Musiker oder ein Hörer oder Journalisten gefällt Prepared und dann kommt mein nächstes Album und dann spiele ich Debussy, dann denkt sich, der will mich jetzt verarschen. Kann sein, dass beides toll dann funktioniert, aber vielleicht auch nicht. Ja, also, aber letztlich. Ist ja das Schöne an, wenn man dann selbstständig ist und frei sein kann als Musiker. Ich versuche halt das auch zu machen, wie ich gerade fühle. Nur dann kann es natürlich auch die Authentizität haben, die notwendig ist. Ja, wenn ich was anderes machen will, dann versuche ich es zu machen.
Ich habe ein YouTube-Video mir von dir angeschaut, wo du aus deinem neuen Solo-Album was spielst. Und was mir da gleich auffiel, ist, dass du mit dem ganzen Körper spielst. Also du sitzt da nicht einfach aufrecht am Klavier und die Finger bewegen sich, sondern der ganze Körper bewegt sich und du legst dich fast rein in deine Tasten, ja, und gehst ganz nah ran und gehst wieder weit weg. Ist das was, was du bewusst tust, weil du das irgendwie als, ja, als Werkzeug benutzt, um noch tiefer in die Musik reinzukommen? Oder passiert dir das wirklich, dass du so eintauchst?
Ich glaube, das passiert dann damit, wenngleich es auch vielleicht manchmal, wenn es einem nicht so gelingt, einzutauchen, es dann auch hilft, sich irgendwie im Sport will man sich schütteln, das kann man auf der Bühne nicht. Aber so sein Körpergefühl dann quasi ändert. Aber das Eintauchen und Mitgehen, vor allem wenn man so ein bisschen groovige Musik hat, ja, ist eigentlich unabhängig davon, ob es groovig ist oder nicht. Also wenn man eine Jazzballade spielt, kann man
Ja, ich hatte
genauso.
jetzt Claire de Lune gesehen, ne? Das sind ja teilweise nur einzelne Finger, die sich da auf Tasten bewegen, aber es war trotzdem eine ganze, ja,
Ja.
Komposition mit dem
Es wäre
Körper, ne?
jetzt mit Sicherheit nicht notwendig, um diesen Ton in dem Moment so zu spielen. Also man braucht nicht diese Motorik, um diesen Sound zu erzeugen. Anders als im Sport, wo man einen gewissen Schwung braucht, um diesen einen oder anderen Schlag machen zu können. Aber es ist tatsächlich das Körpergefühl, wenn man frei, also vor allem wenn man frei spielt, muss man eigentlich irgendwo eintauchen. Der schönste Zustand, den man vielleicht haben kann beim Spielen, ist für mich zumindest, wenn man so das Oberbewusstsein verliert und tatsächlich vielleicht gar nicht allzu viel mitbekommt von dem, was man da macht, dann ist man auch irgendwie weg, ja, und dann ist man auch nicht mehr so in der normalen klassischen Körperhaltung. Dann taucht man vielleicht auch ein, weil das tatsächlich wie so ein kleiner Trip, den man dann irgendwie im Optimalfall erlebt. da hilft es dann, wenn man nicht so schulmäßig aufrecht brav sitzt, sondern ja, auch der Körper
sich ja
so frei
aber
ist.
Auch aufs Publikum, ne? Also so dieses Gefühl, wenn da jetzt eben nur jemand sitzt und einfach ganz akkurat spielt, dann fühle ich ja auch vielleicht nicht ganz so viel.
Genau. Manchmal, genau, das Publikum erlebt ja auch vielleicht den Prozess von einem Stück dann mit. Manchmal wird das Stück dann schneller, es wird lauter, es hat ruhige Momente und die deuten sich ja dann auch durch die Körperbewegungen mit an und ist natürlich dann auch spannend oder kann einem dann auch mehr mitreißen. Ja.
Machst du einen Ausgleich zur Musik? Brauchst du auch körperlich irgendwie einen Ausgleich? Kriegst du sonst Rückenprobleme oder ich weiß nicht?
Ja.
Ja.
Also klar, wenn man da immer so rumhampelt am Instrument oder generell, also egal was man macht, viel sitzen ist nie ideal, also da braucht, glaube ich, jeder einen Ausgleich und ich mache auch gern und sehr viel Sport, einfach weil ich es auch brauche als Ausgleich, um auch dann wieder frei und unbefangen Musik zu machen, zum Abschalten einfach dann total.
Ja, auch
total
wieder
gut.
Kopf durchpusten.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Wie bereitest du dich auf einen Auftritt vor?
Sehr unterschiedlich. Also dieses Jahr hatte ich für mein Soloalbum im Deutschen Theater mein Release-Konzert und das war natürlich ein komplett anderer Rahmen, als ich es gewohnt bin. Zumindest solo spiele ich ja eher in Kleinkunstbühnen oder Jazzclubs oder kleinere Sälen und der Deutsche Theater ist ein Riesensaal und da war ich natürlich dann auch aufgeregt. Große Bühne, großer Saal, großer Flügel und
es wurde auch auf Video aufgenommen, man kann es sich auf YouTube anschauen. Ja.
Genau, gibt es jetzt ein paar Ausschnitte auf YouTube, genau. Und also da war ich natürlich entsprechend angespannt und ja, da ist die Vorbereitung geht ja wirklich über Wochen oder wenn nicht Monate. Nicht, dass man, also wenn ich jetzt Monate vorher schon übe, dann tue ich das natürlich auch für mich und für das Stück und für das Programm. Aber man hat dann solche Spielsituationen immer schon ein bisschen im Hinterkopf und ist dann auch oft hilfreich, sich schon, also wenn es so Situationen gibt, wo man vielleicht aufgeregt sein wird, dass man sich schon vorher auch vorstellt, wie wird das wohl ausschauen, wenn ich auf die Bühne gehe? Wie schaut der Vorhang aus? Wie wird sich's anfühlen, wenn man wo rausgeht auf eine große Bühne und man geht raus und sieht eigentlich nur eine schwarze Wand, weil durch die Scheinwerfer sieht man eigentlich das Publikum gar nicht so.
Ja.
Und sich dann einfach vorstellt, ich bin jetzt an dem Ort, gehe raus und spiele dieses und jenes Stück, dass man das schon so ein bisschen durchläuft, so ein bisschen. Dass wenn es dann soweit ist, dass es nicht das erste Mal ist, dass man dann dort steht. Weil dann würde man mit Sicherheit wahrscheinlich ein paar Mal stolpern.
Ja, wackelige Knie kriegen,
genau.
Ja.
Genau. Das erste Mal soll es nie sein. Und wenn man, ja, aber es das erste Mal spielt, muss man es zumindest vorher schon mal auch einfach gedanklich sich mit der Spielsituation auseinandersetzen.
Du hast außerdem noch einen Master in Filmkomposition gemacht. Und hast ja auch für einen Kinofilm, der ziemlich bekannt ist, nämlich Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen, den Soundtrack komponiert. Also den Film kenne ich tatsächlich nicht, aber ich hab den Titel sofort erkannt, weil das ist ja irgendwie ein ganz bekannter Film, hat auch, glaube ich, mega viele Preise abgeräumt und sowas. Und du hast den kompletten Soundtrack dazu gemacht?
Ja, komplett, genau.
Groß.
Also für die Checker Tobi ist ja so ein Kinderdokumentationssendung. Format, das im wöchentlich im Fernsehen läuft. Und da habe ich schon vor ein paar Jahren angefangen, für die Fernsehserie so Musik zu machen.
Wie kamst du denn zu dem Kontakt? Sind die zu dir gekommen?
Ja, mal durch andere Produktionen, die ich mal gemacht habe. Fernsehen habe ich davor noch nicht gemacht, aber ja, Produktionen, Alben und Live-Konzerte. So bin ich da ein bisschen reingekommen und dann war tatsächlich die Corona-Pause für mich wie eine Chance. Denn in der Zeit habe ich ja dann irgendwie, ich glaube im ersten Lockdown, in den Osterferien habe ich dann, ist mir so ein bisschen klar geworden, es wird jetzt noch länger dauern. Dann dachte mir, gut, dann studiere ich halt derweilen. Und dann habe ich mich für ein Fernstudium eingeschrieben, auch in Boston, in Amerika für Filmscoring, Masterprogramm. Und dachte mir, dann nutze ich halt die Zeit so lange, wie es geht.
Ja.
Und dass es dann so lang ging, dass ich sogar fertig machen konnte, das Studium, damit habe ich wieder mal auch nicht gerechnet. Es war auch überhaupt nicht der Plan. Ich dachte mir, ich mache halt mal ein Semester. Und wenn wir dann im Herbst wieder Auftritte haben, dann ist wieder alles gut.
Ja, genau, so dachten wir ja noch. Ne?
Genau, und dann habe ich noch ein Semester gemacht und noch ein Semester. Und am Schluss dachte ich mir so, Naja, jetzt muss ich es auch fertig machen und das war dann für mich tatsächlich auch eine tolle Zeit, also sehr intensiv und war halt wieder Student nach vielen Jahren und war dann auch einfach tatsächlich eine tolle Erfahrung, also inhaltlich da mit Komposition und also nicht nur für den Film, sondern generell mit Komposition, aber speziell in Bezug auf Film war es für mich auch dann Neuland. Und dann kam der Film quasi genau zur rechten Zeit und ich stand in den Startlöchern und es hat dann auch alles gut geklappt. Es war natürlich auch eine komplett neue Erfahrung, weil der Soundtrack ist auch mit echtem Orchester aufgenommen und ist auch bei Kindermusik oder Kinder- und Jugendfilmen, Familienfilmen ist sehr viel Musik auch immer gefragt, weil da also so lange Dialoge und Szenen ohne Musik im Hintergrund kommen dann in dem Genre gar nicht so vor. Und am Schluss war ich sehr happy und auch ein bisschen stolz, vor allem, weil der Film einfach auch toll ist. Also das hat wirklich großen Spaß gemacht. Weil es eine tolle Geschichte, also kann man jedem empfehlen, den Film anzuschauen. Er ist liebevoll gemacht und toll gespielt, hat eine tolle Message, ist einfach super, wenn junge Menschen sowas sehen können. Und dann da ist für so ein Projekt seinen Teil beitragen zu können, ist natürlich total schön.
Wie lief denn das ab? Haben die dir vorher gesagt, was sie da jetzt brauchen? Also was für eine Stimmung die Musik an dieser und jener Stelle haben soll? Also du musstest ja schon irgendwas über den Film wissen vorher, ne?
Genau, also bei so einem Film, der dauert 90 Minuten und das ist natürlich auch ein längerer Prozess. Man bekommt dann schon vorab mal erste Ausschnitte gezeigt oder das Drehbuch. Und dann hat man schon mal, dann weiß man schon mal, worum es überhaupt geht. Und dann redet man halt einfach wirklich sehr, sehr viel mit dem Regisseur. Erstmal, was sie wollen. Wollen sie bei spannenden Stellen die Spannung noch stärker machen, noch intensiver machen? Oder ist die Stelle eh schon so spannend oder traurig, dass man dann dem jungen Publikum, den Kindern, ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt und es nicht ganz so traurig macht? Oder kann dann die Musik am Ende einer traurigen Stelle ein bisschen Hoffnung vermitteln durch hellere Klänge zum Beispiel? Also es ist gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, den Film so oder so zu gestalten. Insofern ist es total wichtig, dass man da einfach sehr viel kommuniziert mit dem Team und mit dem Regisseur, damit man genau weiß, was die wollen. Weil letztlich muss der Regisseur dann sagen, ich will, dass es jetzt nicht so traurig ist, wie es ausschaut. Oder ich will, dass jetzt alle lachen. Also da muss die Musik das mit unterstützen. Und der Regisseur sagt ganz genau, bei der Stelle will ich dies oder das. Und dann muss man als Komponist mit seinem Vokabelkasten, den man hat, die Tools rausfinden, um genau diese Stimmung in der gewünschten Intensität umsetzen. Und natürlich muss es auch noch gut klingen dabei,
Wow.
Irgendwie.
Ja, spannender Prozess. Ist das auch zeitlich irgendwie stressig? Hat man da mit krassen Deadlines zu tun?
Auf jeden Fall, Musik ist ja eins der letzten Gewerke bei so einer Filmproduktion. Also man kann eigentlich erst richtig arbeiten, wenn es fertig geschnitten ist, der Film. Und wenn er fertig geschnitten ist, dann ist man schon sehr nah an der Abgabe, also an der Ausspielung für die Kinos dran.
Oh je.
Also man hat verdammt wenig Zeit, weil man eben ganz hinten dran ist. Wenn dann auch noch Verspätung kommt, dann verschiebt sich die allerletzte Deadline nicht, aber man bekommt das Material auch vielleicht schon ein bisschen später. Es ist super, super knapp kalkuliert. Es darf da nicht viel dazwischen kommen. Nee. Das ist tatsächlich was, eine Eigenheit dieses Berufsbildes eines Filmkomponisten, dass man eigentlich immer mit der Zeit kämpft.
Ja, und dann die Kunst, dass man ja trotzdem kreativ bleibt und muss irgendwie frei bleiben in seinem Prozess, ne?
Genau.
Obwohl da immer die
also
ganze Zeit.
Das ist ist auch für mich, wo ich beide Welten kenne, die Live- und Musikszene und Musikalbenproduktionen und eben so eine Filmproduktion. Also ein Musikalbum, da kann man ja Monate oder Jahre basteln, bis man den Sound gefunden hat, den man will oder bis man im Flow ist. Aber beim Film gibt es das nicht. Da bekommt man die Post und dann muss man es machen und man hat nicht viel Zeit.
Ja. Was sind denn aktuelle Projekte? Also woran arbeitest du jetzt gerade? Was kommt als nächstes?
Ja, wir wollen mit Prepared nächstes Jahr ein neues Album aufnehmen. Da steht jetzt auch die kreative Arbeit an. Ist dann auch spannend, weil es liegt einem dann manchmal auch im Magen, wenn man sowas ein bisschen vor sich hat und noch nicht drin ist so. Ansonsten, weil die meine beiden Alben so frisch noch sind, spiele ich ja erstmal das Programm und die Konzerte damit. Das ist so mein Hauptfokus. Ja, als Sideman habe ich natürlich auch viele andere spannende Sachen, die dann immer wieder kommen. Also, oder für manchmal einzelne Auftritte. Oft hilft man ja auch Kollegen aus, wenn einer da mal nicht kann, dann lernt man das Programm von der anderen Band. Da wird es, glaube ich, ein ziemlich voller Herbst.
Ja, ich habe es gesehen auf deiner Webseite, wenn man sich die Termine anschaut. Du hast sehr viele Konzerte jetzt auch vor dir und auch an ganz vielen verschiedenen Orten in Deutschland. Also wer da jetzt auch Interesse hat, der darf gerne mal auf deine Webseite schauen. Ich werde deine Links in die Shownotes setzen. Da gibt es eine Webseite, da findet man deine Termine, deine ganzen Musikprojekte, auch deine Alben, also einen Shop. Du bist auf Instagram, Facebook und YouTube zu finden. Also da kann man dir auch folgen und dann rausfinden, wo du so als nächstes zu sehen bist oder was es als nächstes von dir zu hören gibt. Es gibt immer eine letzte Frage, die ich meinen Gästen stelle.
Okay.
Die stelle ich dir jetzt auch. Was wünschst du dir?
Ui, das ist aber eine schwere Frage.
Ja.
Ja, also ist erstmal natürlich musikalisch, solange man, oder ich freue mich, wenn ich weiter einfach spielen kann und auch Spaß, wenn man weiter Spaß dran hat, inspiriert ist und auch Leute hat, die kommen und zuhören.
Ja.
Das ist natürlich das Wichtigste für den Musiker. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, weil A, die Stile ändern sich, auch die Gewohnheiten, das Publikum ändert sich. Ich meine, KI ist auch nicht gerade
Ja.
der beste Partner für Musiker in vielen Belangen. Also da wird sich auch einiges ändern. Vielleicht ist es auch gut für die Live-Musik, vielleicht entwickelt sich dadurch auch noch mehr Bewusstsein für den Moment. Und das Menschliche, auch die Ungenauigkeiten vielleicht. Die Musikwelt wird schon federn lassen, insgesamt wahrscheinlich, aber jetzt, was das Live betrifft, kann man nur hoffen, dass die Leute vielleicht auch einfach dann merken und es noch mehr genießen können, dann auch
Ja.
so den Moment und einen Menschen zu sehen. Aber gut, da ist vielleicht auch noch ein bisschen dran noch hin, aber man weiß ja nie, wie schnell es geht. Also bisher sind wir mit solchen
Ja,
Entwicklungen
das ist alles noch
überrumpelt
recht
worden
neu,
und
ne? Aber
also
ja.
vor 2 Jahren war ChatGPT noch nicht,
Ja.
also während meinem Studium beispielsweise, ist er noch nicht lang her, ich habe glaube ich dann 23 abgeschlossen, da gab es es halt noch nicht, total absurd. Bei meinem ersten Studium gab es noch kein E-Mail, zumindest hatte ich mein erstes E-Mail eingerichtet während meines Studiums. Und jetzt für das Studium, das habe ich noch ohne ChatGPT und ohne automatische Übersetzung und irgendwas gemacht. Also, aber es geht einfach alles wahnsinnig schnell. Und für die
Ja.
Musikgenre oder die ganze Produktionswelt ist das natürlich schon, wird das schon eine große Veränderung sein.
Ja, ich glaube, man darf es nicht verteufeln, man muss sich damit auseinandersetzen. Also man
Genau,
kann es
genau.
bestimmt auch als Werkzeug benutzen, ja,
Auf jeden
aber
Fall tut man auch ohne, dass man es weiß, weil man sich allein, wenn man was googelt, steckt ja auch was dahinter, was es alles filtert und sortiert. Für einen ist es dann schon was anderes, als wenn ich vor 20 Jahren einen Freund gefragt habe, hey, kennst du irgendein Album, das so klingt, so ähnlich wie dies oder das? Da musste ich einen Menschen fragen. Und wenn man es dann irgendwann Musik gegoogelt hat, dann werden automatisch ähnliche Künstler oder sowas angezeigt. Also so in so vielen Bereichen haben wir das, sind wir ja da schon eh stark beeinflusst und nutzen es zum Guten auch. Ansonsten, naja, alles, was nicht mit Musik zu tun hat, ist, hoffe ich natürlich auch, dass sich politisch wieder alles wieder ein bisschen beruhigt, kann man, oder ja, alles einfach
Ja,
besser wird. Es
genau.
ist,
Man hat ja irgendwie kaum
da
Worte jetzt
kann man,
dafür. Ja,
da kann
ja.
man, genau, also man kann es eigentlich nur blöd formulieren, weil es ist so absurd, auch da, wie schnell sich alles zum Negativen entwickelt und es wird immer absurder und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es noch schlimmer wird irgendwie, aber es tut's und das ist natürlich der größte Wunsch.
Ja, dem schließe ich mich total an, ja.
Gut.
Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst Feedback. Das geht zum Beispiel auf Instagram, Mastodon, auf dem Blog oder per E-Mail. Schaut einfach mal in die Shownotes, da findet ihr alle Links. Und wer mal in Schwuppdiwupp-Di-Leni reinhören möchte, kann ebenfalls in die Shownotes schauen oder den Podcatcher danach fragen. Da findet ihr meinen kleinen Personal-Podcast auch. Während ich das hier einspreche, ist draußen graues, dunkles, nasses Herbstwetter. Also macht es euch gemütlich, vielleicht mit einer Kuscheldecke oder einem Kakao und habt es schön. Bis bald. Tschüss.